Heute vor 80 Jahren, am 20. November 1945, begann der Nürnberger Prozess gegen die NS-Hauptkriegsverbrecher, darunter Hermann Göring, Rudolf Hess und Albert Speer. Zum ersten Mal in der Geschichte mussten sich einzelne Personen vor Gericht für Taten verantworten, die sie im Namen eines Staates begangen hatten. Der Prozess der vier Siegermächte gegen die nationalsozialistische Spitze, die war aber erst der Anfang. In einer Reihe von 12 weiteren Verfahren wollten die Amerikaner in Nürnberg klären, wie der NS-Staat funktionierte und wie tief die deutsche Gesellschaft in dessen Verbrechen verstrickt war. Darüber spreche ich in SWR Kultur am Morgen mit der Historikerin Annette Weinke, Professorin an der Uni Jena, Autorin des Standardwerks Die Nürnberger Prozesse. Frau Weinke, grüße Sie.
Ja, schönen guten Morgen. Hallo.
Frau Weinke, warum sind diese ja insgesamt 13 Nürnberger Prozesse ein solcher Meilenstein in der Geschichte des Völkerstrafrechts?
Ja, man muss da eigentlich weit ausholen, weil das im Prinzip schon seit dem späten 19. Jahrhundert, also seit dem Inkrafttreten der Genfer Konvention 1864, Debatten gab unter Völkerrechtlern über die Möglichkeit eines internationalen Tribunals. Also diese Diskussionen sind in der Tat schon recht alt gewesen. Und man hat dann ja versucht, nach dem Ersten Weltkrieg dort ein Zeichen zu setzen, hat versucht, ein Tribunal gegen den deutschen Kaiser voranzubringen, was seinerzeit am amerikanischen Widerstand gescheitert ist. Also die Amerikaner waren eigentlich diejenigen, die das abgebremst haben und diesen sehr weitreichenden Bruch mit der Staatensouveränität nicht so ohne weiteres hinnehmen wollten. Also insofern hat das damals nicht geklappt. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg oder eigentlich schon kurz vor Kriegsende hat man dann nochmal einen neuen Anlauf genommen und da spielten Interessenübereinstimmungen zwischen den Amerikanern und den Sowjets auch eine große Rolle.
Vor allem den Amerikanern ging es dann mit den Prozessen ja aber nicht nur um eine Verurteilung und Bestrafung von Kriegsverbrechen und Kriegsverbrechern, sondern sie haben damit auch sozusagen ein pädagogisches Ziel verbunden, die Aufklärung und Erziehung der Deutschen zu Demokraten und auch die Auseinandersetzung der Deutschen mit ihrer Schuld. Inwiefern ist das gelungen oder welche Rolle haben die Prozesse dabei gespielt?
Dieser Ansatz, die herausgehobene Vertreter des Dritten Reiches zu bestrafen, hängt auch damit zusammen, dass man in gewisser Weise nochmal die Kriegsführung auch rechtfertigen wollte. Das spielte eine große Rolle. Aber auf der anderen Seite ist es richtig, was Sie sagen. Es hat eben schon während des Kriegs dann eingesetzt, dass man sich mit der Nachkriegsordnung näher auseinandergesetzt hat und sich auch vor allem eben mit der schon angesprochenen Beteiligung großer Bevölkerungsteile mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt hat. Also die Frage eben die Parteimitgliedschaft, wie geht man eigentlich damit um? Vor allem auch die nicht unerhebliche Mitwirkung der deutschen traditionellen Eliten am Aufstieg des Nationalsozialismus und an dem Weg in den Krieg, in dem Angriffskrieg. Das wurde tatsächlich debattiert im amerikanischen Kriegsministerium und man hat eben versucht, Lösungen zu finden, einerseits im strafrechtlichen Sinne und auf der anderen Seite auf dem Wege jetzt der politischen Sanktionierung durch die Entnazifizierung. Also das waren sozusagen zwei verschiedene Ansätze, um mit der Massenbegeisterung für den Nationalsozialismus fertig zu werden. Mhm. Und Hintergrund ist jetzt dieses spezifischen amerikanischen Ansatzes, ist, dass man auf der einen Seite den Angriffskrieg ahnden wollte. Damit war in diesem Bereich, war man sich mit den Sowjets sehr, sehr einig, dass das das Hauptverbrechen war, was auch unbedingt jetzt kriminalisiert werden sollte als Straftatbestand. Und der andere Ansatz war der, dass man vor allem exemplarische Prozesse gegen Vertreter der deutschen Eliten führen wollte. Und das Ganze fußte auf Vorarbeiten im amerikanischen Kriegsministerium. Man hat sich gestützt auf Expertise letztlich deutsch-jüdischer Sozialwissenschaftler, Immigranten, darunter vor allem Franz Neumann mit seinem großen Werk Behemoth. Man hat sich sozusagen auf diese Vier-Säulen-Theorie gestützt und hat ja Repräsentanten der deutschen Eliten exemplarisch vor Gericht gestellt.
Wenn man an Nürnberg denkt, dann hat man in der Regel eben auch vor allem diesen ersten Prozess im Kopf, den internationalen Prozess der vier Siegermächte gegen die Hauptkriegsverbrecher. Es folgten dann aber eben auch noch 12 weitere Prozesse, die die Amerikaner in Nürnberg geführt haben, auch gegen Eliten aus dem Militär, aus der Verwaltung, dem Gesundheitswesen, Justiz, Industrie. Diese Nachfolgeprozesse, die kamen in der Bevölkerung dann nicht oder deutlich anders an als der erste Prozess, möglicherweise weil es dann eben nicht mehr nur um die oben ging, sondern eben, was Sie schon angesprochen haben, auch die Begeisterung der Massen, die Verstrickung vieler angesprochen wurde?
Ja, genau. Also da stand ja in gewisser Weise auch das deutsche Bürgertum vor Gericht. Und was noch besonders moniert wurde, was sozusagen besonders viel Widerstand hervorgerufen hat, war, dass bei diesen Nachfolgeprozessen, bei den amerikanischen Nachfolgeprozessen, wirklich auch nochmal auf die 30er Jahre zurückgegangen wurde. Das war im IMT, im Großen Hauptkriegsverbrechertribunal, eigentlich verhindert worden. Da hatte man praktisch diese rückwirkenden Straftatbestände, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, hatte man an die Kriegshandlungen geknüpft. Das war eben in diesen Nachfolgeprozessen nicht der Fall. Insofern konnte man auch tatsächlich Handlungen, Verbrechen aus der Zeit der 30er Jahre, wie zum Beispiel die Nürnberger Rassengesetze, konnte man dort eben auch abstrafen. Und das ist auch geschehen.
Heute, 80 Jahre später, was bedeuten diese Prozesse noch? Welche Botschaft sozusagen geht von Ihnen heute noch aus?
Natürlich ist es so, dass die internationale Strafgerichtsbarkeit, also konkret jetzt vor allem der Den Haager Strafgerichtshof, aber auch verschiedene andere Gerichte, Hybridgerichte, die gebildet worden sind, dass die sich auf das Nürnberger Recht und dessen Auslegung 1945, 46 beziehen, direkt beziehen. Also diese Straftatbestände sind eben dann reaktiviert worden in den 90er, Nuller Jahren und sind eben heute unter Einbeziehung des Genozids, was damals nicht der Fall war. Heute wird eben auch nach Völkermord geschaut und geurteilt. Das ist sozusagen jetzt heute geltendes Recht und spielt eben in diesen zahllosen Verfahren auf internationaler Ebene eine Rolle und spielt auch bei den nationalen Prozessen eine Rolle, die hier zum Beispiel gegen ISIS-Vertreter in der Bundesrepublik seit einigen Jahren geführt werden.
Deutschland zählt ja heute tatsächlich auch zu den entschiedensten Unterstützern des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Also auch das hat möglicherweise eben zu tun mit einem besonderen Blick auf internationale Gerichtsbarkeit und mit dieser Erfahrung der Nürnberger Prozesse.
Ja, das hat damit zu tun, aber das gibt da eine sehr interessante, bemerkenswerte Dialektik, weil letztlich die deutsche Delegation in Rom, die dieses Rom-Statut seinerzeit mit durchgesetzt haben, 1998, die haben schon sehr stark darauf geachtet, dass es sich jetzt wirklich um eine Konstruktion handelt, die unabhängig ist, also kein Gericht der Sieger mehr, sondern eine Institution, die unabhängig auftreten kann und die wirklich eben die Eigenschaften eines internationalen Gerichtshofs auch erfüllt.
Professorin Annette Weinke, Historikerin an der Uni Jena, Autorin des Standardwerks Die Nürnberger Prozesse. Und über genau die haben wir gesprochen hier in SWR Kultur. Morgen am 20. November, dem 80. Jahrestag des Prozessauftakts zum ersten der insgesamt 13 Nürnberger Prozesse. Frau Weinke, danke sehr für Ihre Einordnung.
Ja, sehr gerne. Bitteschön.